Kann man das Terrorregime im Iran wegbomben, welches sich die Vernichtung Israels zum Ziel gesetzt hat? Israel, das nie wieder Opfer sein will? Oder gibt es einen anderen Weg, die blutbefleckten Mullahs davon zu jagen? Die USA und Europa ringen um die richtige Antwort, um die Lunte am Pulverfass Nahost auszutreten. Krieg zwischen Israel und Iran, lässt sich die Eskalation stoppen? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Düzen Tekal ist bei uns, Menschenrechtsaktivistin, Filmemacherin, Journalistin. Sind Kurdin, Jesidin, sind in Deutschland geboren und engagieren sich ganz besonders in Patenschaftsprogrammen für politisch Verfolgte im Iran. Professor Moshe Zimmermann, Historiker an der Hebräischen Universität zu Jerusalem. Sie sind in Israel geboren, Ihre Eltern wurden in den 1930er Jahren von Hitler vertrieben nach Palästina, nach Israel. Tim Guldemann ist ehemaliger Botschafter der Schweizer Eidgenossenschaft in Deutschland und in dieser Funktion vorher auch im Iran. Dazu muss man wissen, seit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Iran 1980 vertritt die Schweizer Eidgenossenschaft die Interessen der USA im Iran. Sie waren nach dieser Tätigkeit auch noch mit dem iranischen Nuklearprogramm beschäftigt. Und schließlich Daniel Gerlach, Nahostexperte. Sie sind Mitherausgeber und Chefredakteur des Magazins Zenit, Zeitschrift für den Orient. Ja, Herr Zimmermann, Sie leben in Israel. Im Moment sind Sie hier in Berlin, ein bisschen aus der Distanz. Wie erleben Sie denn die Stimmung in Ihrem Land in diesen Tagen?
Also man ist heute elektronisch verbunden. Wir sind ja ständig am Handy, am Computer. Da erfahren wir genau, was da passiert. Meine Frau ist sogar so aufmerksam, dass sie die Warnung weiterleitet zurück nach Israel. Wir sehen, was dort passiert. Das ist für uns bestimmt nicht erfreulich. Und noch eine Sache, die relevant ist. Der Flughafen ist dicht und niemand kann raus oder rein, bis auf die wenigen, die vielleicht über Amman oder über Aqaba rauskommen.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Man hat ja das Gefühl, die Israelis sind ja solche Attacken auch gewohnt, dass sie unmittelbar in der Nähe des Krieges sozusagen leben. Hat das jetzt etwas Besonderes, diese neuen Attacken des Iran?
Es ist massiver. Also wir sind es gewohnt. Ich musste auch beinahe jeden Tag irgendwo im Schutzraum 10 Minuten sitzen, weil die Houthis aus Jemen auf uns geschossen haben. Aber diese Quantitäten von jetzt und auch der Effekt ist unvergleichbar mit dem, was wir bisher erfahren haben. Das hinterlässt seine Spuren auch in der Stimmung in Israel.
Frau Tekal, eines Ihrer Themen ist ja unter anderem, sich mit den Folgen autoritärer Herrschaft und militärischer Gewalt im Nahen Osten auseinanderzusetzen. Was bedeutet dieser Krieg für Iran, nicht nur für die herrschende Klasse, sondern auch für die Bevölkerung?
Ja, ich bin sehr dankbar, dass Sie so gezielt nach diesem Unterschied fragen, weil das tatsächlich etwas ist, was ich für sehr wichtig erachte, dass das ein Krieg ist, der nicht zwischen Israelis und Iranern stattfindet, sondern dass es sozusagen die Regierungen sind. Und die Menschen aus dem Iran sind schutzlos ausgeliefert. Sie sind nicht elektronisch angebunden. Sie sind im Grunde genommen zwischen Pest und Cholera. Sie haben ein Regime, ein Unrechtsregime, was sie seit 46 Jahren, seit Gründung unterdrückt und sie nicht beschützt. Das heißt, konkret bedeutet das, dass die Menschen gerade auch, das Internet wurde ausgeschaltet, sie sind nicht angebunden, sie sind auf der Flucht, sie bekommen Tweets über Nacht, die sie in Angst und Schrecken versetzen, viele gar nicht zugänglich und zustellbar, weil es X beispielsweise nicht gibt und es gibt auch keine Schutzbunker und insofern führt die Zivilbevölkerung im Iran eigentlich gerade zwei Kriege, nämlich einmal gegen das eigene Regime und dann kommen jetzt eben auch noch die Bomben von außen und deswegen sagen die Menschen aus dem Iran, die Menschen, das ist sowieso schwierig, weil es gibt sehr viele unterschiedliche Stimmen, aber viele sagen, weder Krieg noch Khamenei. Und es gibt natürlich große Angst, weil ja die Frage auch lautet, okay, wo sind die Aufstände? Die Menschen haben Angst. Es geht gerade um Überleben. Mhm. Und sie haben Angst, dass sie sozusagen auch Opfer werden, auch von den Bomben.
Dieser fehlende Schutz ist, glaube ich, auch der entscheidende Unterschied zu dem, was die israelische Bevölkerung gerade erlebt. Herr Gerlach, Sie verfolgen ja diese Dynamiken zwischen Iran, Israel und den umliegenden arabischen Staaten. Das ist ja ein außerordentlich prekäres Umfeld. Gibt es für Sie etwas Neues an dieser Eskalation jetzt zwischen Israel und Iran, was es vorher nicht gab?
Ja, auf jeden Fall. Also das Ausmaß des Beschusses, der Angriffe ist natürlich neu. Wir haben schon israelische Präventivkriege gesehen. Wir haben israelische Attacken auf Atomanlagen gesehen, beispielsweise in den 80er Jahren im Irak. Das war exemplarisch das, was man ein Surgical Strike nennt, also ein chirurgischer Eingriff. Das, was Israel jetzt in Iran macht, hat damit nichts zu tun. Das sind ja keine Angriffe nur auf die Atomanlagen gewesen, sondern auf die militärische Führung der Revolutionsgarde, auf kritische Infrastruktur und mit der Drohung, auch die politische Führung des Staatsoberhaupts zu töten. Und das ist eine neue Situation aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt darüber diskutieren, ob die Vereinigten Staaten militärisch in diesen Krieg eingreifen. Und derzeit scheinen sie sich darauf vorzubereiten. Entweder es handelt sich um eine sehr massive Drohkulisse oder aber es steht ein amerikanischer Angriff auf Iran vor. Und das sind keine, man kann nicht ein bisschen Krieg führen in dieser Konstellation, sondern das ist ein voller Krieg, auch wenn er vielleicht jetzt nicht erklärt wurde. Aber mit dem Angriff hat Israel de facto Iran den Krieg erklärt. Gleichzeitig aber deutlich gemacht, dass man sich ja ohnehin in einem Kriegszustand befinde, weil es ja schon Attacken im vergangenen Jahr gegeben hat. Das ist eine neue Situation, auch für die Staaten der Region.
Herr Gulliman, ich habe von Ihnen gelesen, Sie sagen, das ist tatsächlich ja ein Krieg, der da gerade stattfindet, aber die Gefahr der Ausweitung sei gering. Möglicherweise haben Sie das gesagt, bevor Donald Trump jetzt den Ton gegenüber Teheran verschärft hat. Ist die Gefahr einer Ausweitung immer noch gering?
Die Frage stellte sich regional, ob andere Länder mit einbezogen würden. Da habe ich gesagt, nein. Dass das eskaliert zwischen Israel und Iran oder dann auch mit der Komplizenschaft, aktiven Beteiligung allenfalls von den Amerikanern, das ist selbstverständlich möglich. Aber noch etwas, Sie haben gesagt, Bomben auf Iran, auf Teheran. Das ist ja unklar, was ist das Ziel? Ist das Ziel, das Regime zu stürzen? Oder ist das Regime behaupteterweise zu Beginn, das Atomprogramm zu stoppen oder zu eliminieren? Und diese beiden Ziele lässt man im Wagen, ganz abgesehen davon, dass diese Aktion das Völkerrecht bricht. Das ist nicht, wie der Bundeskanzler gesagt hat, eine Drecksarbeit, ein schreckliches Begriff für was da passiert, sondern das ist ein Bruch des Völkerrechts. Und wenn wir uns auf eine regelbasierte internationale Ordnung beziehen möchten, gegenüber anderen Staaten, gegenüber Putin oder den Chinesen, dann ist klar, dass wir selbst an sich, auch Europa, sich an das Völkerrecht halten sollte. Oder zumindest sagen sollte, es ist eine Verletzung des Völkerrechts, ob man es verurteilt oder nicht.
Also ich würde gerne auf diesen Aspekt noch kommen, der ist ja ganz wichtig in der Diskussion. Aber vielleicht, weil es ja auch aktuell ist, die Rolle vor allen Dingen von Donald Trump, der ja den Gipfel in Kanada verlassen hat. Und gesagt hat, er sei jetzt nicht in der Stimmung, mit Iran Gespräche zu führen. Er strebt etwas Größeres an als eine Waffenruhe und hat sich dann nach Washington begeben, hat den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Seit der Zeit ist zwar nichts Konkretes passiert, aber was vermuten Sie hinter diesen kryptischen Äußerungen? Was Größeres als Waffenruhe hätte er geplant und er hat auch keinen Bock, mit den Iranern zu verhandeln.
Seit der Zeit ist schon...
Entschuldigung, es gibt zwei Sachen, die größer sein können. Die eine ist die Bombardierung in Iran von Seiten der Amerikaner. Darauf warten die Israelis oder darauf wartet Netanyahu. Das ist eine Sache, die größer sein könnte. Und die andere, dass er irgendwie es schafft, am Ende einen Waffenstillstand herzustellen. Also beides ist möglich. Er ist etwas unklar darüber, aber das ist seine Art.
Also militärisch ist was passiert. Wir haben Bewegungen von massiven Tankflugzeugen aus den USA gesehen. Es gab ja im vergangenen Mai schon Bewegungen von strategischen Bombern auf die Luftwaffenbasis Dioghassia im Indischen Ozean. Es hat jetzt seit dem israelischen Angriff auf Iran die Verlegung von Seestreitkräften gegeben. Und diese Seestreitkräfte, die braucht man natürlich wofür? um für den Fall, dass es eine militärische Konfrontation mit Iran gibt, die amerikanischen Truppen in der Golfregion zu schützen, um Flugzeuge starten zu lassen, um Marschflugkörper starten zu lassen und um großflächig Luftabwehr zu betreiben. Das heißt, die Amerikaner haben sich darauf vorbereitet. Und jetzt wird in zur Stunde in Amerika darüber diskutiert, ob man B-2, strategische Bomber, losschickt.
Oder Tarnkappenbomber.
Ja, das Tarnkappen-Thema ist nicht das Entscheidende, sondern die
sind aber die sind ja in Diego Garcia, eine Inselgruppe südlich der Malediven, in den im Indischen Ozean, die von dort aus wahrscheinlich dann starten werden, wenn die USA.
Genau, die können aber auch aus Missouri starten. Das sind Flugzeuge, die haben einen solchen Operationsradius, die können im Grunde von überall auf der Welt starten. Aber das Entscheidende ist, dass diese Flugzeuge bunkerbrechende Bomben, 1,5 Tonnen Bomben, transportieren können, die Israelis nicht haben. Und wenn man sich amerikanische Analysten anschaut, zum Beispiel auch den ehemaligen Nahostbeauftragten der beiden Regierungen, Brett McGurk, der darüber gesprochen hat, ein Mensch, der sich oft getäuscht hat in seinen eigenen Analysen, als er selber noch am Werk war, aber jemand, der trotzdem Ahnung hat vom Thema. Und er hat gesagt, eigentlich müsste man jetzt, wenn man einen Angriff startet, dann würde man eine Kombination aus Verlegung der Bomber und dann eben der Seestreitkräfte erreichen müssen, damit für den Fall, dass die Amerikaner angreifen, ein iranischer Gegenschlag abgewehrt wird.
Das ist ja auch die
Klärung. Warum? Was hat das für einen Zweck? Und der Zweck wäre, die Atomanlagen, die im Berg drin verborgen sind und die Israelis mit ihren Kampfmitteln nicht ausschalten können, die Amerikaner könnten es, aber das bedeutet, dass sie damit direkt mit eigener Luftwaffe angreifen müssen.
Das sind diese MOPs, diese Bomben, die 60 Meter Stahlbeton durchschlagen können. Das Ziel auch, das Atomwaffenprogramm der Iraner vollständig auszuschalten. Was macht das eigentlich mit den Iranern, die ja, jetzt ist das Internet, glaube ich, abgeschaltet, ist ganz schwierig, da überhaupt an Informationen zu kommen. Trump hat den Iranern auch massive Zerstörung angedroht. Andererseits hat er jetzt heute behauptet, es gäbe Khamenei wäre zu Verhandlungen bereit. Also dieses Verwirrspiel, das kennen wir von Donald Trump ja in vielen anderen Bereichen. Nicht nur jetzt, was den Nahen Osten angeht, aber was macht das mit den Iranern? Diese gegenteiligen, sich widersprechenden Informationen, sie noch weiter in Verwirrung zu stürzen.
Das sind sie tatsächlich leidvollerweise gewohnt von ihrer eigenen islamischen Republik. Und ich glaube, dass sehr, sehr wichtig ist, auch noch mal zu definieren, dass diese Angriffe ja nicht im luftleeren Raum geschehen sind, sondern dass sie jahrelang vorbereitet waren. Und auch die Art und Weise, wie das vollzogen worden ist, hat ja auch gezeigt, dass ganze Geheimdienste sozusagen infiltriert werden konnten seitens der Israelis. Und das hat vor allem eben auch was damit zu tun, dass man innerhalb der Zivilbevölkerung viele Menschen eben auch gewonnen hat, die sich dazu bereit erklärt haben. Und ich glaube, die Gefahr besteht einfach darin, dass die Menschen sich wieder einmal verraten fühlen. Und ich glaube, der Vertrauensbruch, den muss man weiter fassen. Denn ich glaube, dass wir heute nicht sitzen können ohne diesen Satz, dass sozusagen Israel die Drecksarbeit verrichtet, hat ja unser Kanzler gesagt. Mhm. Und da, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, einige Dinge gerade zu rücken. Denn diejenigen, die Drecksarbeit geleistet haben in den letzten 46 Jahren, ist die Zivilbevölkerung, die wir dort im Stich gelassen haben. Der Ruf, der Freiheitsruf von Jinjian Azadi, was aus der kurdischen Freiheitsbewegung kommt, ist verheilt 2022. Wurde nicht ernst genommen und alle reden nur von dem einen oder von dem anderen Weg, aber der dritte Weg sozusagen der Opposition, den haben wir sozusagen komplett verraten. Und diejenigen, die beispielsweise die Drecksarbeit geleistet haben, sind deutsche Staatsbürger wie Jamshid Chamat, den wir hier im Sarg empfangen haben und mit der Tochter zusammen sozusagen diese Trauerfeier organisiert haben, der hier überführt worden ist, weil er umgebracht worden ist vom islamischen Regime und ohne Zunge und ohne Kehlkopf und ohne Herz ausgehändigt worden ist. Und wir reden hier über ein Regime, die ziemlich gute Handelspartner sind, auch Europas. Also ich möchte hier auf jeden Fall auch diese Doppelmoral unserer Politik im liberalen Westen mal in den Fokus rücken. Denn wir können uns jetzt nicht darüber beschweren, was da passiert ist, wenn wir sozusagen die letzten Jahre so getan haben, als wenn wir damit nichts zu tun hätten. Und wir haben immer wieder gefordert, die Listung der Revolutionsgarden auf der EU-Terrorliste, denn auch das ist etwas, was zu kurz kommt, dass wir hier von mehreren Aggressoren reden müssen. Wir reden von einer sozusagen von einem Land, das seit der Staatsgründung als Staatsdoktrin die Vernichtung Israels sozusagen innehat, neben sozusagen auch der systematischen Vernichtung von Frauen und Geschlechterapartheid. In Teheran steht eine Uhr, die runterzählt bis zur Vernichtung Israels. Und Trotzdem ist die Zivilbevölkerung gegen die Bomben. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber dieser Tage wird ja mit Völkerrecht quasi um sich geschmissen im Sinne von Argumentationsketten. Aber ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass hier gerade ziemlich alle Völkerrecht brechen. Und das ist eben das Problem, in dem wir uns befinden, dass die Zivilbevölkerung mal wieder verhandelt wird, als Verhandlungsmasse gar keine Rolle spielt. Und dass sozusagen dieses Völkerrecht, das sozusagen für mich als Jesidin, als Kurdin unverhandelbar ist. Aber das ist die Realität. Es gibt einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Nämlich theoretisch ist das alles richtig. Aber praktisch können Paragraphen und Verrechtlichung keine Massenmörder aufhalten. Mhm. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem Zustand um, beispielsweise auch über den Iran hinaus, wenn Völkermord stattfindet an meiner Religionsgemeinschaft, den Jesiden, der nur aufgehalten werden konnte durch die Streitkräfte der Kurden und der Amerikaner, dann kann ich in Richtung Europa nur sagen, dass der Pazifismus, der sich super anhört, und den können wir uns nicht erlauben.
Würde ich gerne noch mal einhaken Richtung Europa, Moshe Zimmermann. Haben die, vor allem die EU-Länder, in den letzten Jahrzehnten große Schuld auf sich geladen, mit Dollarzeichen in den Augen Geschäfte mit dem Iran zu machen? Ein Großteil der Wirtschaft im Iran gehört ja den Revolutionsgarden. War das ein schweres Versagen der Westeuropäer?
Also was Frau Tekkal jetzt hier gezeigt hat, war eben, dass die Europäer es sich bequem gemacht haben, darauf zu schauen, mit den Iranern, auch mit anderen Regime, die nicht demokratisch sind, zu verhandeln. Fußball spielt man in Katar und da ist es nur noch einen Schritt weiter mit Iran zu verhandeln. Und dann reagiert man erst dann, wenn die Katastrophe vorhanden ist. Das ist ja der Fehler überhaupt, auch des Westens insgesamt, auch der Amerikaner. Man muss dort einschreiten, wo es noch eine Chance gibt, einen anderen Weg zu gehen. Wenn dann der Krieg schon ausgebrochen ist, da irgendwie zu intervenieren, ist meistens zu spät. Und wenn man nicht bereit ist, mit Militär zu intervenieren, wie hier gesagt wurde, da muss man irgendwie den Schutz des Militärs, dann ist es nur Palaver und nicht mehr. Und das ist der Vorwurf auf der Seite der Iranis und auf der Seite auch der Israelis, nicht alle Israelis. Netanyahu kann sehr gut damit leben, dass wir Krieg haben und dass wir den Krieg intensivieren. Aber für die Bevölkerung ist es eine offene Frage. Hätte man nicht einen anderen Weg finden können, schon vorher? Wieso hat man nicht sofort reagiert, als Trump aus dem Atomabkommen ausgestiegen ist.
Wobei, ich habe die Umfrage gelesen, die war allerdings jetzt vor dem Angriff der Israelis auf Iran, dass 75% der Israelis der Meinung sind, man solle tatsächlich das Atomprogramm der Iraner militärisch angreifen, auch wenn die USA nicht unterstützen.
Also die Stimmung in Israel ist geheizt und mit dieser Regierung ist das eben zu erwarten. Also wenn man den Leuten erzählt, die Iranis, die Mullahs bereiten oder sind darauf eingestellt, eine Atomwaffe auf Israel zu werfen, dann ist man zu 75% der Meinung, ja, da muss man einen Präventivschlag wagen. Die anderen, die dagegen sind, kriegen keine Unterstützung, weder von der Regierung noch von der internationalen Gemeinschaft. Und deswegen hört man eben immer mehr und immer wieder diejenigen, die nach einem Präventivschlag rufen.
Also ich bin ja grundsätzlich immer gern dabei, auch die europäische Abwesenheit und das fehlende europäische Engagement, die mangelnde europäische Einheit zu kritisieren. Beim Thema Iran muss man sagen, es hat einen der wenigen Verhandlungserfolge der Europäer gegeben, auf den die sehr stolz waren, 2015 mit dem Abschluss dieses Nuklearabkommens.
Hat ja nichts
gesagt. Das war kein Abkommen, was dazu da war, die Menschenrechtslage im Iran anzugehen. Das war kein Abkommen, was dazu diente, das Raketenprogramm des Iran einzuhegen. Und es war auch ganz sicher kein Abkommen, das einen Regime-Change im Iran voranbringen sollte, sondern es ging um die Einschränkung der Weiterentwicklung von Nuklearwaffen. Dieses Abkommen ist unstrittigerweise ein Erfolg gewesen. Und dieses Abkommen wurde von den Amerikanern gebrochen. Nun kann man immer darüber diskutieren, dass die Iraner sich im Hintergrund die Möglichkeit offen gehalten haben, vielleicht auch damals, als sie dieses Abkommen geschlossen haben. Da steht wahrscheinlich Aussage gegen Aussage. Aber das war ein europäischer Verhandlungserfolg.
Warum?
Und die Amerikaner?
Bis,
und die Amerikaner,
bis 2018.
Bis Trump.
Und dann ist die Frage, nur ein Satz, nur ist die Frage, wieso man nicht energischer reagiert auf das, was im Jahr 2018 passierte.
Das ist vollkommen richtig. Nur haben die Europäer an dem Abkommen festgehalten und die anderen Vertragsstaaten auch und haben so getan, als könnte man ohne die amerikanische Beteiligung einfach dieses Abkommen fortsetzen. Biden hat dann zaghafte Versuche unternommen, dieses Abkommen wieder zu verhandeln, hat dann auch, glaube ich, Fehler gemacht, indem er versucht hat, Dossiers in dieses neue Abkommen einzufügen, mit denen man einfach mit den Iranern vernünftigerweise nicht verhandeln kann. Denn bei allen kritischen Worten muss man irgendwie auch etwas eine realistische Analyse auch dieses Regimes und seines Verhaltens haben.
Darf ich da noch eine
Frage
stellen? War es den Iranern vielleicht ganz recht, dass Trump da ausgestiegen ist, weil sie in Wirklichkeit doch die Bombe bauen wollten?
Also die Frage ist tatsächlich, woran macht man...
Nein, war es eben nicht. Weil es erstmal für die Regierung damals ein großes Problem war, denn die Regierung hatte sehr viel darauf gesetzt, dass man mit dem Westen ins Geschäft kommt und dass man die wirtschaftliche Situation im Iran verbessert. Und für Ayatollah Khamenei war es eine absolute Peinlichkeit, weil er sich selber eingestehen musste, dass seine eigentliche islamistische Ideologie doch richtig war. Also die islamistische Ideologie, das keinen Kompromiss zu machen und die Amerikaner immer als großen Feind zu behandeln, er hatte sich davon überzeugen lassen, die quasi zu überwinden, diesen Kompromiss einzugehen und hat nachher feststellen müssen, wir können niemandem vertrauen und wir sind im Grunde dazu verdammt, unsere Macht selber zu verteidigen. Und das war, glaube ich, nicht, das war im Iran niemand, der begeistert davon war, dass die Amerikaner aus diesem Abkommen ausgestiegen sind.
Aber da kommt drauf an, mit welchen Iranern du da gesprochen hast. Weil ich sag mal, diese Appeasement-Politik ist ja genau der Grund, dass wir dahin gekommen sind, wo wir sind. Weil man, wenn man den Iranern zuhört, mit denen wir gesprochen haben, dann war es, warum vertraut ihr der Islamischen Republik und warum macht ihr überhaupt noch irgendwelche Deals mit einem Regime, was uns unterdrückt, wo tagtäglich Hinrichtungen stattfinden. Und eigentlich war es doch so, dass das Mullah-Regime uns alle an der Nase herumgeführt hat und auch die Urananreicherung, und das sage ja nicht ich, das sagen Atomenergiebehörden, in Mitglied von vielen Ländern, die sozusagen davor gewarnt haben.
Da muss ich Einspruch erheben. Es geht um Folgendes. Die Iraner sind Teil des Atomwaffensperrvertrags. Die sagen, unser nukleares Programm hat rein zivile Zwecke.
Glauben Sie das?
Nein.
Okay.
Es geht den Iranern um Folgendes. Ich bin überzeugt, die Iraner wollen nicht die Atombombe bauen und explodieren lassen, sondern sie wollen mit diesem Programm, notabene wie es die Brasilianer und die Südafrikaner und Argentinier einmal machten, nahe an die Fähigkeit kommen, eine Bombe zu bauen und dann allenfalls einzusetzen. Aber nicht die Bombe selbst jetzt zu bauen. Dafür haben sie gesagt, wir legen unser Programm offen, mit diesem Nuklearabkommen. Dafür bekamen sie eine Befreiung von den Sanktionen, nicht von allen, von gewissen. Das war der Deal. Jetzt darf man nicht diesen Deal überladen und sagen, da müssen noch die Menschenrechte, da müssen noch das und das und das. Es war nicht möglich. Die Europäer haben sich dafür engagiert und sehr erfolgreich, wurde abgeschlossen. Die Iraner haben während dieses ganzen Prozesses sich an das Abkommen gehalten, haben, nachdem Trump ausgestiegen war, ein Jahr lang gewartet und gesehen, dass das, was ihnen versprochen wurde in diesem Abkommen, nicht geliefert werden konnte von Europäern und von den Russen. Und haben gesagt, ja nun, dann gibt es das halt nicht mehr. Jetzt, was man den Iranern vorwerfen kann, ist nicht, dass sie den Atomwaffensperrvertrag gebrochen hätten, denn der Nachweis, dass sie die Atombombe bauen, wurde nicht geliefert, aber sie haben ihre Verpflichtungen, Informationen zu liefern, verletzt. Das stimmt. Eben, ja natürlich. Aber das haben sie gemacht, nachdem die Amerikaner ausgestiegen sind.
Das haben sie auch bewusst gemacht, verletzt, um auch, sie haben demonstrativ das verletzt, ne?
Ja.
um zu zeigen, um hier, wenn ihr euch nicht an die Regeln halten, halten wir uns nicht daran. Dass jetzt die Israelis sagen, wir können unsere Existenz nicht davon abhängig machen, von diesen analytischen Erwägungen, ist eine andere Frage. Also das israelische Misstrauen und die israelische Opposition gegenüber diesem Abkommen war sicher legitim, aber sie wurde ja zu der damaligen Zeit auch von israelischen Nachrichtendienstlern, auch von israelischen Politikern als eine vernünftige Kompromisslösung betrachtet, weil man gesagt hat, im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, sind wir schon auch in der Lage, uns militärisch zu verteidigen, aber damit haben wir Ruhe. Es gab in dieser Zeit dann ein Ausgreifen der iranischen Macht in der Region, was aber nicht, es wurde dann gesagt, man hat den Iranern Geld gegeben mit diesem Nuklearabkommen, deswegen konnten sie ihre Macht in der Region erweitern. Das ist ein bisschen schwierig, weil in der Zeit, das vergessen manche, das so weit weg ist, war der IS, stand der IS in Syrien und im Irak. Das heißt, wir hatten ein geopolitisches Vakuum, eine geopolitische Verschiebung, die so massiv war, dass die Iraner in Syrien und im Irak ihre Macht ausweiten konnten. Und zum Teil das auch getan haben, um die Regime dort zu unterstützen. Mhm. Das war aber eine Zeit, da war der Westen mit dieser Rolle noch halbwegs einverstanden. Die war kurz, ein kurzes Fenster, aber das war eine dramatische geopolitische Zeit, in der dieses Abkommen geschlossen wurde. Und das ist erst 10 Jahre her, aber die Situation hat sich geopolitisch vollkommen geändert.
Die Garantie dafür, dass Iran nicht eine Atomwaffe entwickelt, gab es zu dieser Zeit nicht. Das heißt, unsere Experten konnten sagen, es ist möglich, wir sind darauf vorbereitet. Diejenigen, die politisch anders gedacht haben, wie Netanyahu an erster Stelle, die gingen davon aus, wir haben die Garantie nicht mehr. Wir haben keine Zusicherung, dass sich nicht etwas in Richtung Atomwaffe entwickelt. Und deswegen dürfen wir uns erlauben, die Iraner anzugreifen.
Das ist das Stichwort, die entsteht,
ja. nachdem eben das Abkommen auf diese Art und Weise nicht mehr ganz in Kraft
das
war.
Das ist das Stichwort, Herr Guldimann. Es steht noch eine Sache im Raum. Sie haben vorhin ohne Einschränkung gesagt, das sei ein Völkerrechtsbruch gewesen, der Angriff der Israelis auf den Iran. Präventivschläge sind nach dem Völkerrecht erlaubt, wenn unmittelbar ein Angriff des Gegners bevorsteht. Es war nicht anzunehmen, dass die Revolutionsgarden in Jerusalem einmarschieren. Aber hat es nicht die gleiche Qualität für einen Präventivschlag, wenn der Iran ja zur Staatsdoktrin gemacht hat, Israel auszulöschen und nicht weit weg von der Atombombe ist? Hat das nicht die gleiche Qualität von Präventivmaßnahme? Ist das wirklich so einfach zu sagen, das, was Netanyahu jetzt getan hat, war ein Völkerrechtsbruch?
Das eine ist die Frage der unmittelbaren Bedrohung, die glaubwürdig gemacht werden muss. Denn an sich ist Artikel 51 der UNO-Charta dafür, dass man reagieren darf, zurückschlagen darf, wenn sie angegriffen haben. Ja. Wenn ein Angriff unmittelbar bevorsteht, kann man plausibel machen, dass man sagt, jetzt müssen wir Präventivschlag machen. Die entscheidende Frage, und das ist auch der Kern des Abkommens, des Nuklearabkommens, ist, Sie haben absolut recht, dass im Iran die Vorbereitungen getroffen wurden, um die Fähigkeit zu entwickeln, eine Atombombe zu bauen. Und die Frage ist die Ausbruchszeit. Das Ziel des Nuklearabkommens war, diese Zeit möglichst genügend lang zu haben mit internationaler Überwachung, damit, falls es sich zeigt, dass sie ausbrechen wollen, man reagieren kann. Also hier ist diese Ausbruchszeit, die wurde verkürzt über die letzten Aktivitäten, Nuklearaktivitäten der Iraner, die sie verdeckt haben, die sie nicht, darüber haben sie nicht informiert, IAEA-Inspekteuren nicht zugelassen, aber der Angriff stand nicht kurz bevor. Und dann
das
noch die Frage.
Das hat er auch nicht behauptet. Er hat nach meinem Wissen nie gesagt, diesen Angriff machen wir jetzt, weil die Iraner kurz davor stehen, uns mit Nuklearwaffen anzugreifen. Er hat gesagt, wir gehen davon aus, dass sie in der Lage sind, waffenfähiges Uran herzustellen, und zwar in einer kritischen Masse, und dass der Zeitpunkt irgendwann erreicht ist, wo das nicht mehr umkehrbar ist. Und deswegen behalten wir uns das Recht vor, jetzt
anzugreifen. Das meine ich ja mit dieser Qualität, dieser Point of No Return. Und dann ist es ja, ob das der Angriff oder ein möglicher Angriff des Irans mit Atomwaffen unmittelbar bevorsteht oder ob das Zukunftsmusik ist, aus Sicht der Israelis dann ja eigentlich einerlei.
Aber noch was zur Staatsdoktrin.
Ja.
Also mir ist nicht bekannt, wo das als Staatsdoktrin festgehalten worden ist. Es ist klar, es gibt höchst aggressive Äußerungen des iranischen Regimes von Seiten verschiedener, auch des Ayatollah Khamenei, Krebsgeschwür, Israel wird nicht überleben, die Existenz muss aufhören. Aber das heißt noch nicht, dass Sie sagen, unsere Aktivität ist, Israel anzugreifen.
Also ist das nicht etwas spitzfindig?
Ja. Nein, das ist nicht spitzfindig, sondern das ist iranisches Nebenpolitik.
Mit diesen Sätzen kann man die Durchschnittsisraelis nicht überzeugen, dass wir jetzt deswegen
ein bisschen länger warten dürfen. Ich glaube auch nicht die Iraner, denn das ist ja die Lebenserfahrung, die sie austragen mussten mit Tod Israel, Tod Amerika, und dass das eben nicht gelungen ist, dass über 90% der Zivilgesellschaft sehr misstrauisch und feindselig gegenüberstehen dieser Islamischen Republik. Das ist ja, glaube ich, etwas, was viel zu kurz kommt auch in dieser Debatte. Und ich klage mal über diesen völkerrechtlichen Aspekt, darf man natürlich das, was dort jetzt zwischen Israel und dem Iran passiert, passiert, auch nicht losgelöst von der ganzen Situation in Nahost verstehen. Und da glaube ich eben schon, dass es wichtig ist, auch noch mal zu sagen, dass die Drahtzieher des 7.10. und auch der Finanzapparat im Herzen von Teheran war. Und dass das natürlich wichtig ist, auch noch mal zu betonen vor dem Hintergrund des Völkerrechts, was in diesem Fall, das muss man einfach sagen, von vielen Akteuren und vor allem Kriegsparteien gebrochen worden ist. Und die Frage nach dem Völkerrecht haben sich die Kurden gestellt, als beispielsweise die NATO-Bündnispartner Türkei in Afrin einmarschiert ist. Die Jesiden in Shingal beispielsweise haben sich diese Frage auch gestellt. Diese Frage wurde immer wieder gestellt. Oder selbst auch der Ayatollah, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein internationaler Haftbefehl gegen ihn ausgestellt worden ist. Und selbstverständlich gehört dazu auch, dass eine Militär, sage ich mal, Besatzung im Westjordanland, die ist auch völkerrechtswidrig. Ja? Und ich meine, ich will damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich es schwierig finde in dieser Debatte, dass das Völkerrecht immer nur dann herangezogen wird, wenn es sozusagen ins eigene Framing passt.
Und das erleben wir ja gerade.
Ja, genau. Und das ist ja eben. Aber deswegen müssen wir es mal ein bisschen erweitern und aufmachen, weil es einfach wichtig ist, die Zivilbevölkerung losgelöst davon zu verstehen. Und es gibt leider zivile Opfer auf beiden Seiten. Und da wollen wir uns nicht entscheiden müssen. Ja, es gibt über 500 Tote im Iran. Wir wissen das von der Menschenrechtsorganisation Hengau, die sehr aktiv ist und die Zahlen sind verifiziert. 74 zivile Opfer. Wir haben in Israel auch Tote und auch viele Verletzte beispielsweise. Und ich glaube, dass die Tatsache, wie darüber auch vermittelt wird, denn das kommt viel zu kurz, der Informationskrieg, der schon längst gewonnen worden ist, also auch von Russland, von der Islamischen Republik, die Achse des Widerstands, die ziemlich beste Freunde sind. Das sind mehrere Kriege, die geführt werden. Das, was sozusagen reproduziert wird, das ist schwierig.
Es ist Iran betrieb in den letzten Jahren eine aggressive Politik in der Region, will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Und auch dort gab es Völkerrechtsverletzungen. Die Houthi gegen Israel. Es geht nicht um das. Es ist die Frage, was will man und was kann man erreichen?
Man will Frieden, man will keinen Krieg und die Menschen.
Bei dieser Frage, was hat man als Ersatz für dieses Abkommen aus dem Jahr 2015? Also ist die Lösung immer ein Krieg oder ein größerer Krieg und ein härterer Schlag oder endlich mal eine gute Intervention der internationalen Gemeinschaft. Und da agiert man nicht systematisch genug. Man wartet immer, das ist das Problem. Man wartet immer, bis es brenzlig wird und dann ist es zu spät.
Es gibt ein, Daniel Gerlach hat das gesagt, die Rolle der Europäer gegenüber Iran im Hinblick darauf, dass dieses Nuklearabkommen abgeschlossen werden konnte. Und das ist die Tatsache, dass die Iraner den Eindruck bekamen, die Europäer respektieren uns. Ein wichtiges Ereignis war, dass die drei Außenminister von Frankreich, Deutschland und England gemeinsam nach Teheran gepilgert sind, um die Gespräche zu eröffnen für das Atomwaffenprogramm, also für dieses Nuklearabkommen. Und da ist einfach in meiner Tätigkeit, Vertretung amerikanischer Interessen, gab es drei Wörter. Die waren für die Iraner immer entscheidend. Das war im gegenseitigen Respekt. Wenn es möglich wäre, und Sie fragen ja nach der Möglichkeit, gibt es irgendwelche diplomatischen Lösungen, dann müsste man diesem Regime, Terrorregime, wie immer Sie das nennen, mit allem Übeln, mit genügend Respekt entgegentreten, weil ihr Ziel ist, respektiert zu sein als Regionalmacht.
Ja, aber wenn man das will, Preis, zu welchem Preis Respekt?
Was ist die Alternative?
Genau, weil Sie reden vom Respekt eines Mörderregimes. Ich setze noch einen drauf. Ja, sozusagen eines Mörderregimes, was seine eigene Zivilbevölkerung in Geiselhaft genommen hat, was seine eigenen Kinder umgebracht hat, was zu Tausenden hingerichtet hat. Worüber reden wir hier? Und das ist das, was ich meine mit dem Vertrauensbruch. Wie können wir glauben, dass Europa verhandeln kann, sozusagen mit diesem Mörderregime, auf dem Rücken von Menschenrechtsverletzungen? Weil Sie sagen zum Beispiel, die Menschenrechtsverletzungen spielen oder Menschenrechte spielen keine Rolle.
Spielt nicht.
So,
spielt
aber die sollten nicht. Für uns
habe
eine
ich
Rolle
nicht
spielen.
Nein, ich habe nur gesagt, Sie wollen die Möglichkeit haben, das Problem zu lösen.
Ganz genau.
Sagen Sie mir wie.
Ganz konkret sage ich es so, hören Sie auf die Menschen im Iran. Hören Sie auf die Zivilbevölkerung. Stärken Sie diesen Widerstand beispielsweise. Oder auch zum Beispiel 2022. Die Freiheitsbewegung. Ja, ich meine, die 10%, die vom Regime profitieren, die sind natürlich dafür. Aber das ist
sozusagen. Die Bevölkerung in Iran war doch begeistert davon, dass es ein Nuklearabkommen gegeben hat. Es hat doch niemand Iran, in der Bevölkerung gesagt, ich glaube, ich bin derzeit oft im Land gewesen, ich denke, dass ich einen informierten Eindruck habe davon, dass niemand im Land ernsthaft gesagt hat, um Gottes Willen, mit unserem Regime dürft ihr nicht verhandeln. Auch wenn die Leute gegen
das, weil sie ihrem eigenen Regime nicht vertraut haben.
Auch wenn die Menschen gegen das Regime waren, waren sie doch interessiert an der Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse.
Genau,
und der entscheidende Punkt ist, und ich glaube, da das ist wichtig, dass wir das auch in Europa tun. Die Menschen im Iran sind in der Lage, ihr Regime abzulehnen, aber es trotzdem als rationalen Akteur ernst zu nehmen und zu verstehen, wann handelt es kriminell, wann handelt es in unserem Interesse, wann hält es staatliche Institutionen aufrecht, wann korrumpiert es und profitiert von uns. Das heißt, die Menschen im Land sind in der Lage, weil die in diesem Regime, in diesem System leben. Und die Argumentation zu sagen, mit diesem Regime darf nicht verhandelt werden, was ich während der 2022, während der Protestbewegung hier sehr oft gehört habe. In Iran habe ich noch nie von irgendeinem Menschen, der in Iran lebt, gehört, mit diesem Regime darf nicht verhandelt
werden.
Sind
dir die ganzen Bilder, diese ganze Bewegung entgangen?
Und jetzt ist die Frage, es hat Protestbewegungen sehr viele gegeben.
Ja.
Menschen,
die
das Regime ablehnen. Aber niemand hat gesagt, ihr dürft nicht mit unserer Regierung Beziehungen eingehen. Und niemand hat gefordert, ihr müsst die Beziehungen
mit unserem Regime abbrechen. Das haben die Leute rausgeschrien. Also dann befinden wir uns in zwei verschiedenen sozusagen Lebenswirklichkeiten.
Auf der Zeitachse, das, wovon Sie reden, ist ja in Mitte der 10er Jahre gewesen, um das Jahr 2015 herum. Und Sie meinen ja vor allen Dingen die Protestbewegung 2022.
Genau, aber wir müssen über die 46 Jahre reden. Und ich finde es trotzdem auch sehr privilegiert, hier zu sitzen und das dann sozusagen zu bewerten, ohne die Einbindung der Betroffenen, denn wir müssen dort darüber sprechen, wer das ausbaden muss. Und das sind vor allem, ist es die Bevölkerung, es sind vor allem die Minderheiten, es ist vor allem sozusagen im Osten des Landes beispielsweise oder eben auch die Belutschen. Ich meine, während wir hier sprechen, vorgestern wurde wieder hingerichtet, es wird weiter gemordet, gestern wurden 17 Mädchen verhaftet im Osten des Irans, im kurdischen Teil, weil sie sich falsch ausgedrückt haben. Und das ist doch etwas, was wir thematisieren müssen.
Aber das bedeutet nicht, dass die Bevölkerung ein Interesse daran hat, dass man Beziehungen und Verhandlungen mit der Regierung ablehnt, unter der sie leben müssen.
Ja gut, aber was hat uns die Beziehung gezeigt?
Sie leiden in beiden Fällen.
Na, selbstverständlich, aber das habe ich ja gerade gesagt, zwischen Pest und Cholera. Sie wollen weder Krieg und noch Khamenei. Und ich finde, das muss man hier sagen, weil so zu tun, als wenn das keine Rolle spielen würde, würde der Situation der Menschen dort nicht gerecht werden. Und das macht sie auch wütend.
Das ist ein Dilemma, mit dem man nicht nur in diesem Fall lebt.
Ja.
Immer, wenn man gegen Diktaturen kämpfen will, steht diese Frage offen. Als Historiker schaut man immer wieder zurück, wie war es im Zweiten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg, mit einer Bevölkerung zu kooperieren. Über die Köpfe des Regimes ist meistens unmöglich, unbequem auch. Und deswegen wartet man irgendwie auf ein Wunder, das heißt, dass von alleine das Regime zerbröckelt.
Aber warum möchte denn zum Beispiel die Zivilbevölkerung Khamenei loswerden? Sie wollen auch nicht die Bomben.
Ja,
sie verurteilen das auch das, was mit Israel gerade passiert. Darum geht es nicht. Aber ich finde, da müssen wir noch mal genauer hingucken. Das können wir nicht einfach vom Tisch wischen. Warum sind diese Gegensatzgefühle da? Warum wurde Erleichterung empfunden bei ganz vielen Menschen, als diese Riege sozusagen auch ausgelöscht worden ist? Auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite auch, wir wollen keinen Krieg. Wir lösen das nicht von außen. Nicht von außen.
Das ist
nicht
das
von außen, nein.
Ja,
so, aber die Widerstandskraft, das Empowerment, das war ja da und das ist da, Daniel. Und ich finde, das kann man nicht wegdiskutieren. Ja, das ist die Besonderheit der Zivilbevölkerung aus dem Iran, dass die Menschen dort
das Leben riskiert haben. Wir müssen auf eine Sache noch einen Aspekt eingehen, der aber damit auch etwas zu tun hat. Herr Zimmermann, hatte Benjamin Netanyahu, als er am Freitag, den 13. losgeschlagen hat, militärisch den Iran anzugreifen, hatte er da ein Ziel vor Augen, wo er hin will? Ich meine, das eigentlich Legitime an diesem Angriff wäre ja tatsächlich, die Atomanlagen der Iraner zu zerstören, damit sie keine Atombomben bauen können. Das allerdings geht nur mit Hilfe der Amerikaner. Welches Ziel hat eigentlich Netanyahu mit diesem Angriff auf den Iran?
Also die Israelis werden sagen, das Ziel ist, an der Macht zu bleiben. Also das ist eine sehr wichtige Überlegung bei ihm. Zweitens war das Ziel immer, irgendwie Iran zu bezwingen. Der Kampf gegen den Iran war für ihn sehr entscheidend. Also beides zusammen erklärt, wieso er irgendwann mal zu diesem Entschluss kommt, wir müssen angreifen. Weshalb gerade zu dieser Zeit, er hatte seine Schwierigkeiten in seiner Regierung, aber ich nehme an, dass die Militärs Bescheid gewusst haben, jetzt ist die optimale Zeit, um diesen Angriff
Iran waren ja löchrig wie ein Schweizer Käse. Die wussten ja genau, was die Iraner machen. Reden wir ja auch darüber, was kommt da eigentlich danach? Sie machen hier die Zivilgesellschaft, den zivilgesellschaftlichen Ansatz. Jetzt wäre auch die Gelegenheit, eine völlige Veränderung im Iran zu erreichen. Nur, es gibt ja schlechte Beispiele, Irak, Libyen, Afghanistan. Was passiert, wenn nach einem Enthauptungsschlag plötzlich ein Vakuum entsteht? Und ist das nicht die größte Gefahr?
Ja, das ist alles möglich. Also es ist auch Bürgerkrieg möglich zwischen sozusagen Regimeanhängern, Regimegegnern. Und dass wir es, ich sag's nochmal, so haben so weit kommen lassen, hat was mit unserer gescheiterten Nahostpolitik zu tun und der Appeasement-Politik. Ich komme auch gerade aus Syrien, ich war in Nordostsyrien, in Rojava. Und es ist leider so, dass die Bündnispartner, unsere natürlichen Bündnispartner, die unsere gemeinsamen Werte verteidigen, von denen wir ja immer so oft sprechen, die lassen wir komplett im Stich. Und wir haben uns so obsessiv gewöhnt an religiöse Extremisten, Islamisten, Despotien, Unrechtsregime, und das spielt alles im Zusammenhang. Aber lassen Sie mich ganz kurz zu Ende sprechen. Und da ist es zum Beispiel so, jetzt sozusagen auch die Islamische Republik mit ihren Proxy-Armeen, die für so viel Unheil gesorgt haben, weltweit, Drohnen, die sie geschickt haben nach Russland, die ukrainisches Menschenleben vernichtet haben, das können wir doch alles nicht ausblenden. Und da ist natürlich die Frage, wie wir uns dazu verhalten, denn wir merken ja gerade, dass im Zeitalter der Globalisierung schon längst sozusagen international die Welt jetzt zwiegespalten ist und dass das, was im Mittleren Nahen Osten passiert, mittelbare Auswirkungen hat. Die Menschen sind hier. Die sind hierher geflohen. Ja. Wir bekämpfen sozusagen im Moment Flüchtlinge. Dabei müssen wir Fluchtursachen bekämpfen. Das heißt, das muss unsere erste Priorität
sein.
Sagen
Sie doch einmal, was wir tun sollen.
Ich sage Ihnen, was wir tun.
Nicht einfach deklarieren, es ist alles ganz schlimm, sondern was soll der deutsche Bundeskanzler, was soll die EU tun?
Das habe ich gerade gesagt. Wenn Sie mir zuhören würden, dann, ich wiederhole es noch mal gerne, ich habe gesagt, die EU muss die Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste packen.
Und dann?
Beispielsweise.
Und was passiert dann?
Es geht, weil die für Angst und Schrecken gesorgt haben.
Ganz schlimme Menschen. Aber was passiert dann?
Innenpolitisch, außenpolitisch. Und was ich konkret mache, weil Sie ja gesagt haben oder gefragt haben, was tun Sie konkret? Wir haben Frauenhäuser in Afghanistan. Wir haben Frauenhäuser im Iran.
Wunderbar.
Wir gehen jetzt nach Syrien. Sie müssen sich darüber nicht lustig machen.
Nein,
weil tatsächlich, es ist so, dass diese arrogante Haltung, die Sie hier gerade mit Verlaub an den Tag legen, Teil des Problems ist leider Gottes. Denn wir sind alle an einer Lösung interessiert. Aber ich sitze hier heute auch, weil ich die Stimmen der Zivilbevölkerung vertreten will und das nicht mag, wenn darüber so hinweggegangen wird.
Es geht nicht darüber hinweg.
Wenn Sie gestatten,
ich denke, grundsätzlich ist diese Frage, was passiert danach, wenn das Regime fallen sollte, mit der muss man sich sehr intensiv auseinandersetzen. Aber keiner hat darauf eine Antwort. Nur es gibt einige, die sehr einfache Antworten darauf haben. Und das ist zum Beispiel die Republikanische Partei in den USA, da gibt es relativ viele, die der Ansicht sind, dass man den letzten Nachkommen des letzten gestürzten Schah, des Pahlavi-Schahs, der sich auch regelmäßig jetzt öffentlich äußert und vor ein paar Tagen gesagt hat, die ersten 100 Tage der neuen Führung, die seien schon durchgeplant, die davon ausgeht, dass man einfach jetzt den Sohn des Schahs einsetzt als integrative Figur. Und dann hat man erstmal eine Übergangsregie.
Ein bisschen nach
Bolivar. Absolut, ja. aber jenseits des Atlantik gibt es viele Menschen, die der Ansicht sind, das wäre doch mal eine gute Idee. Es gibt in Iran sehr, sehr solide oppositionelle und zivilgesellschaftliche Strukturen. Es gibt eine sehr gebildete Bevölkerung. Es gibt funktionierende Institutionen, auch wenn das vielleicht ein bisschen überraschend klingt, wenn man auf der einen Seite immer sagt, das ist ein Terrorregime und ein Mullah-Regime. Aber es gibt eine staatliche Strukturen und Institutionen, die leistungsfähiger sind als viele andere in der Region.
Also einen Wechsel geben wie im Jahr 79, also wo das Regime zerbröckelt und
dieser Wechsel war ja letztendlich in einer Katastrophe gemündet, weil es gab 1979 eine Allianz von Kräften und da haben sich die Radikalsten und die Brutalsten durchgesetzt. Es gab jetzt aber auch die Situation, dass damals der Schah vernünftig genug war, den Moment zu erkennen, zu sagen, ich möchte nicht mein Volk niederschießen, ich habe das Spiel verloren, ich gehe. Es gibt Kräfte in Iran, die in der Lage wären, den Staat oder eine Übergangslösung zu führen. Wir wissen nur nicht, wie ein Regimewechsel stattfinden soll, ob dieser Regimewechsel intern stattfindet, dadurch, dass es einigermaßen vernünftige Kräfte innerhalb des Regimes gibt, die sagen, die Zeit ist vorbei, wir müssen es ändern, oder ob man wirklich durch einen Militärschlag, großflächigen Militärschlag, einfach die Köpfe töten kann und dann glaubt, dass das Regime
fällt. Muss jetzt an der Stelle leider Fortsetzung gefolgt, sozusagen, weil wir am Ende der Sendung sind. Ich bedanke mich bei Düsen Tekal, bei Moshe Zimmermann, bei Daniel Gerlach und bei Tim Guldemann, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Nächstes Phoenix-Gesprächsformat, Montag 22:15 unter den Linden. Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Tina Dauster darin. Heute gab es auch eine Anhörung des US-Verteidigungsministers Pete Hegseth, auch zur Lage im Iran. Bleiben Sie bei uns.